RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen. Diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in drei Sätzen. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht ist es gering bewölkt und überall trocken, später im Norden etwas Nebel bei 12 bis 7 Grad, morgen wird es meist freundlich und es bleibt trocken bei 23 bis 26 Grad maximal.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A96 Bregenz-Lindau. Zwischen Grenzübergang Lindau und Ausfahrt Lindau kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A96 Bregenz-Lindau zwischen dem Grenzübergang Lindau und der Ausfahrt Lindau ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Die A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz ist zwischen Lübbenau und Duben nach einem Unfall gesperrt. Österreich, die A14 Rheintal-Wallgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach zwischen Rheinbach und Swisttal wird ein LKW geborgen. Das dauert voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden. Hier ist gesperrt. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Wiesbadener Kreuz und Wiesbaden-Erbenheim. 3 Kilometer stockender Verkehr wegen Markierungsarbeiten. A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen. In Höhe München-Kreuzhof ist die A95 nach einem Unfall gesperrt. Und eine Meldung noch aus Berlin von der A113. Zwischen Schönefeld-Nord und Spätstraße Sperrung wegen Wartungsarbeiten. Und zwar in beiden Richtungen, das noch bis 5 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Schön, dass Sie Ihren Montag gut informiert mit uns ausklingen lassen. Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg begrüßt Sie Philipp Kaver. Nachts deckt man Gegner mit Drohnenschwärmen ein. Tagsüber sitzt man am Bosporus zusammen und verhandelt, ob und wenn ja, wie man sich aus dieser Lage befreien will. Durch Waffenstillstand, durch einen Frieden. Und man verhandelt darüber, welche Bedingungen für beide Seiten gelten sollen. Zum zweiten Mal haben sich Vertreter der Türkei und der Ukraine, und Russlands in der Türkei getroffen. Uwe Lüb berichtet aus Istanbul.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast zwei Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund einer Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine. In Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky, konkret 6.000. Weiter, sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden. Die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland. Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar. Doch, so formuliert es der Präsident des Ausrichterlandes bisheriger direkter Gespräche der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, es sei sein größter Wunsch. Sowohl Herrn Putin als auch Herrn Zelensky in Istanbul oder Ankara zusammenzubringen, auch mit Herrn Trump und vielleicht auch mit mir, und so Istanbul zu einem Zentrum des Friedens zu machen.
Uwe Lüb berichtete aus Istanbul. Und es gibt Entwarnung auf der A96 Bregenz-Lindau. Kein Falschfahrer mehr zwischen dem Grenzübergang Lindau und der Ausfahrt Lindau. Zurück zu den russisch-ukrainischen Gesprächen in Istanbul. Über die Gespräche und über das Momentum der Kriegsführung hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit dem Politikwissenschaftler Nico Lange gesprochen, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Kann sich in den Gesprächen überhaupt etwas Richtung Waffenstillstand bewegen, hat er ihn gefragt, solange die USA, die auf Verhandlungen gedrungen haben, teilnahmslos daneben stehen und auch den Sanktionsdruck nicht erhöhen.
Ja, also von alleine geht das nicht und nur durch Beobachten wird es nicht besser. Und es gibt ja, glaube ich, einen weit verbreiteten Wunsch zu sagen, gut, dass gesprochen wird, hoffentlich kommt dabei was heraus. Aber der Wunsch reicht nicht, sondern man muss es befördern, dadurch, dass man den Druck auf Putin erhöht. Über Energiepreise, über die Sanktionierung der Schattenflotte, über die stärkere militärische Ausstattung der Ukraine. Und je stärker und je schneller wir das machen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Gesprächen was herauskommt. Aber man wird nicht zwei brauchen. Vermutlich braucht man 20 oder vielleicht sogar 32.
Also weitere Vermittler und auch solche, die der Ukraine am Tisch den Rücken stärken.
Der Vermittler braucht es, glaube ich, keine. Man muss, glaube ich, auch in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht vermitteln, zwischen welchen Positionen denn. Da sind ja nicht zwei, die sich streiten und wir müssen kommen und sagen, streitet auch nicht, sondern da hat einer den anderen überfallen. Und wir müssen dem Überfallenen helfen und müssen den Angreifer zum Frieden zurückbringen. Dafür tun wir im Moment einiges, aber eben nicht genug.
Also war der für Freund und Feind verblüffende Angriff auf die Flugplätze der strategischen Bomberflotte Russlands gestern der bessere Weg, um Russland von der Aussichtslosigkeit des Krieges zu überzeugen? Besser als die Gesprächstherapie, die die russischen Diplomaten in Istanbul gut aushalten?
Es ist sinnvoll, den Ukrainern zuzuhören, übrigens auch den Mittelosteuropäern. Ich glaube, da gibt es einige, die sehr gut wissen, wie Putin tickt, wie Russland funktioniert und warum man Stärke zeigen muss, wenn man gegenüber Russland in Verhandlungen etwas erreichen will.
Haben Sie auch heute in Vilnius wieder bekräftigt auf einer Konferenz, ja.
Ja, und wenn man entgegenkommt, das, was bei uns so die Intuition ist, entgegenkommen, freundlich sein, Angebote machen, das wird aus Putins Perspektive als Einladung aufgenommen, noch weitere Forderungen zu stellen. Da sollten wir, glaube ich, mit Lernfähigkeit rangehen. Ob diese Angriffe jetzt geholfen haben, schnell zu einem Waffenstillstand zu kommen, das kann ich nicht beurteilen, weil das so ein spektakuläres Ereignis ist, dass man noch nicht richtig absehen kann, was die politischen und militärischen Folgen sind. Russland ist immer noch im Schockzustand und wird sicherlich eine Weile brauchen. Es wird aber auch zu innerrussischen Diskussionen führen. Klar ist aber auch, mit der Ukraine muss man rechnen und die Botschaft ist auf russischer Seite angekommen.
War es ein Geniestreich für den Moment oder ist das vielleicht sogar ein Pearl Harbor-Moment, über den russische nationalistische Militärblogger ja wörtlich stöhnen, weil die Selbstgewissheit einer Nation und ihrer Armee aus heiterem Himmel erschüttert und zerstört wurden?
Ja, das ging ans Eingemachte. Also die strategische Bomberflotte in so einem Land wie Russland, das ja durchaus eine strategische Kultur hat, wo man besessen ist von Bombern, von Raketen, von Flotte, von diesen strategischen Elementen. Das gibt es bei uns so ja nicht, aber das ist in Russland schon durchaus sehr stark Teil der strategischen und politischen Kultur. Das ist eine Frage an die russische Identität. Und das ist sehr interessant, dass wenn man Militärblogger liest in Russland, wenn man russische Militärexperten verfolgt, dass da großer Respekt da ist für diese Operation der Ukraine und gleichzeitig ganz große Wut auf die eigene militärische und auch politische Führung. Das kann, glaube ich, auch in Russland nicht ohne Konsequenzen bleiben und wird noch viele über lange Zeit beschäftigen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die russische Führung genau aus dem Grund die ganze Sache runterspielt und sagt, ach, da ist eigentlich gar nicht viel passiert, ist alles nicht so schlimm. Weil man sich natürlich nicht eingestehen will und auch der russischen Öffentlichkeit gegenüber nicht eingestehen will, dass man so verletzlich ist bei solchen wichtigen strategischen Elementen.
Ist es wiederholbar oder ist das ein Zaubertrick, der, wenn er mal erklärt wurde, kein zweites Mal funktioniert? Immerhin haben die Russen jetzt wohl einen neuen Blick auf die Gefahr lasch kontrollierter Lkw, falls sie sie überhaupt kontrollieren können.
Ja, psychologisch ist das schon ganz interessant, oder? Wenn Sie jetzt in Russland so Container sehen, das sind ja Standardcontainer, die sehen alle gleich aus. Da kommt man, glaube ich, aus russischer Sicht schon ins Grübeln. Es wird in Russland auch die Frage auftauchen, was macht eigentlich die russische Spionageabwehr so den ganzen Tag? Wenn so eine Operation möglich ist, jetzt kann man das so ganz sicher nicht wiederholen, aber erinnern wir uns doch mal, die Ukraine hat auch, ohne eine eigene Marine zu haben, das Flaggschiff Moskwa versenkt. Hat auch keiner gedacht, dass das so möglich ist. Jetzt ist diese Operation da mit den strategischen Bombern, also dass die Ukraine durch Innovationskraft und durch neue Technologien und auch durch Mut auf ganz neue Ideen kommt, das werden wir, glaube ich, noch öfter sehen.
Sagt Nico Lange, Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Zeit jetzt. Es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das Hasso-Plattner-Institut und die Universität Potsdam sollen in den nächsten 10 Jahren erweitert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung. Auf dem Potsdamer Brauhausberg soll ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Zufriedene Gesichter auf dem Campus am neuen Palais in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Brandenburgs Topmäzen Hasso Plattner sitzen Schulter an Schulter. Laut Woidke ein Tag, an den man sich in Brandenburg noch lange erinnern werde.
Das Hasso-Plattner-Institut wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter an Strahlkraft gewinnen, weit über die Brandenburger, weit auch über die Grenzen der Region hinaus. Zweitens, die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren. Auch davon bin ich überzeugt. Die Studierenden werden profitieren.
Es sei eine Win-Win-Win-Situation, so Woidke. Am Brauerhausberg soll ein neuer Campus entstehen. In den sollen die Bereiche Sozialwissenschaft und Jura einziehen, die derzeit am Standort Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude dort soll das Hasso-Plattner-Institut übernehmen. Der Mäzen selbst zeigte sich zufrieden. Mit dem Projekt erfülle er sich einen Traum. Das Ziel?
Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik. Fakultäten.
Bis 2035 sollen sowohl der neue Campus am Brauhausberg als auch die Erweiterung des HPI in Babelsberg fertig sein. Aber schon heute soll die Strahlkraft des Projekts Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, vor allem aus den USA, sagt Hasso Plattner.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
Wie viel Geld genau in das Projekt fließt, das wollen die Beteiligten nicht sagen. Laut Universität Potsdam ist es die größte private Zuwendung, die eine Uni in Europa jemals bekommen hat.
Aus Potsdam, Annette Kufner. Berlin ist bei der Erzeugung von Windenergie bundesweites Schlusslicht. Zwar ist in einem Stadtstaat der Platz ja auch knapp, aber Bremen und Hamburg zeigen, dass auch in Ballungsräumen mehr geht. Per Gesetz muss jedes Bundesland auf einem Teil seiner Landesfläche Windräder bauen. Jetzt hat der Senat den nächsten Schritt dazu getan, berichtet rbb24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
In Blankenfelde, ganz im Norden Pankows, auf den Rieselfeldern in Gartow oder in der Krummdammer Heide unweit des Mückelsees. Hier könnten sich zukünftig die Rotorblätter von bis zu 230 Meter hohen Windrädern drehen. Insgesamt 8 große Areale hat der Senat als mögliche Bereiche für Windenergie identifiziert. Dafür muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Das erforderliche Verfahren hat Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, angeschoben. Gleichzeitig dämpft Gäbler aber die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht oder gar schon konkrete Entscheidungen über den Bau von Windrädern gefallen sind.
Der Flächennutzungsplan weist Möglichkeiten aus, um eben eine Grobsortierung zu haben. Und genau das ist das, was jetzt passiert, dass wir sagen, diese Flächen könnten grundsätzlich geeignet sein für Windkraftanlagen. Ob sie es wirklich sind, muss dann im Detail nochmal untersucht werden bei der Bauleitplanung bzw. der Baugenehmigung.
Für Kritiker der Windräder, ob nun Tierschützer oder Anwohner, kommt jetzt die Phase, in der sie Einwände geltend machen können. Ab dem 10. Juni läuft einen Monat lang die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bedenken seien dabei ganz normal, sagt Bausenator Gäbler.
Die müssen aber dann auch substanziiert werden. Windräder sind halt keine Geschmacksfrage, auch wenn ich das verstehe bei einigen, sondern es ist halt eine Frage der technischen Umsetzbarkeit und der Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Menschen.
Grundsätzlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Kritisch sieht er aber insbesondere, dass auch Flächen im südlichen Grunewald oder um den Teufelsberg in die engere Auswahl gekommen sind. BUND-Sprecher Nikolaus Schuster.
Der Senat hat es vor allem unterlassen, potenziell geeignete Flächen zu untersuchen, die zum Beispiel durch Industrie oder Verkehr geprägt sind. Also große Bahnbetriebsanlagen oder auch Gewerbeflächen.
Was sich der BUND noch wünscht, ist mehr Tempo. Die gesetzlichen Vorgaben seien schließlich eindeutig. Bis 2027 muss Berlin 0,25% seiner Landesfläche als mögliche Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Bis 2032 muss dieser Nachweis sogar für 0,5% der Landesfläche erbracht werden. Insgesamt geht es um eine Fläche, die in etwa der des ehemaligen Flughafens Tegel entspricht.
Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik Berlin. Hitze kann töten. Mit den steigenden Temperaturen rückt in Berlin der Schutz vor Hitze, etwa von Obdachlosen, wieder auf die Agenda. Eigentlich sollte Berlin schon einen Aktionsplan haben. Wie weit er bereits gediehen ist, das hat rbb24-Reporter Sebastian Schöbel recherchiert.
Als die Schöneberger Hitzehilfe 2022 unweit des U-Bahnhofs Kurfürstenstraße eröffnete, war sie die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Entsprechend wenig Erfahrung hatte man, sagt Janette Werner vom Betreiber, dem Internationalen Bund Berlin-Brandenburg.
Dann haben wir einfach gesagt, oh, kommt rein, ne, es ist genug Platz, der Garten ist groß, alles gut. Ne. Das haben wir leider sehr schnell lernen müssen, dass das irgendwann wirklich seine Kapazitätsgrenze hat. Wir hatten dann durchschnittlich über 60 Personen hier vor Ort und dann führt es zu Eskalation.
Denn die Gäste, wie man sie hier nennt, kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Obdachlose, unter ihnen viele aus Osteuropa, mit Drogenproblemen oder psychischen Belastungen, aber auch Prostituierte und auch ältere Menschen aus der Umgebung, die allein sind und Hilfe benötigen. Und im Sommer vor allem Abkühlung suchen. Das ist es, was die Hitzehilfe auch in diesem Jahr wieder leisten soll, nicht nur in Schöneberg. Auch andere Bezirke haben wieder Maßnahmen und Projekte geplant. Sonnencremes werden verteilt, Schirme oder Schutzfolien zur Verschattung, zum Beispiel in Kitas oder Altenheimen, aufgespannt und Ventilatoren werden aufgestellt.
Die Statistiken sagen es uns, die Zahl der Hitzetoten übersteigt die Zahl der Verkehrstoten, aber Hitzetote sind natürlich viel weniger sichtbar,
sagt Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Rund 6.000 Menschen sind 2023 und 2024 laut Robert-Koch-Institut an den Folgen extremer Hitze gestorben. Mit dem Klimawandel und immer heißeren Sommern, so wie letztes Jahr, könnte diese Zahl noch steigen, so die Befürchtung.
Hitze tötet Menschen,
stellt Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, fest.
Hitzeschutz ist etwas Gemeinsames, etwas zutiefst Solidarisches, nämlich sich um die Menschen zu kümmern, die eben vor Hitze am meisten in Gefahr sind.
Und dazu zählen nicht nur Obdachlose, so Bobbert, sondern auch Senioren, Kinder, Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen und auch die Menschen, die tagsüber draußen arbeiten müssen, Bauarbeiter zum Beispiel. Um die Schutzmaßnahmen auszubauen, wäre ein Hitzeaktionsplan sinnvoll. Genau den hat der schwarz-rote Senat vor gut einem Jahr angekündigt. Aber der ist noch in Arbeit, so Ciborra.
Das ist ein Riesenvorhaben, komplett ressortübergreifend. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir es vor der Sommerpause nicht schaffen. Das wird dann also im Herbst sein.
Und danach, so die SPD-Politikerin, werde der große Plan in 12 Bezirkspläne umgesetzt werden müssen, was wohl noch mal dauern dürfte. Bis dahin bleibt die Hitzehilfe in Schöneberg wohl die einzige Einrichtung ihrer Art in Berlin.
Berlin geht also erstmal noch ohne Plan in die bevorstehende Sommerhitze, das berichtete Sebastian Schöbel. Der Großbrand auf dem Gelände einer Palettenfirma in Marzahn gestern Abend dauerte offenbar länger als nötig. Erst heute war das Feuer gelöscht. rbb24-Reporterin Oda Tischewski hat nachgefragt, woran das gelegen hat und was den Brand auslöste.
3 ausgebrannte Lagerhallen, mehrere zerstörte Lkw und unzählige vernichtete Holzpaletten. Das ist die Bilanz des Großbrandes am Marzahner Pyramidenring. Große Schäden, denn die Brandbekämpfung war schwierig, beschreibt Vincent Kasch, Sprecher der Berliner Feuerwehr, am Tag nach Ausbruch des Brandes.
Vor Ort befanden sich unterschiedliche Materialien dicht gelagert, sodass das Feuer sich schnell ausbreitete. Um da sinnvoll löschen zu können, brauchten wir massiv Löschwasser. Und das war vor Ort durch die örtliche Wasserversorgung nicht gegeben. Da war nur eine relativ kleine Leitung. Über mehrere hundert Meter weit mussten wir Schlauchleitungen verlegen, um dann aus einem öffentlichen Gewässer dort Wasser rauszupumpen.
Doch eine mangelhafte Versorgung mit Löschwasser, gerade bei einem Großbrand wie diesem, sei kein Einzelfall, so Kasch. Deswegen sei auch schweres Gerät wie mobile Löschwassertanks oder Löschboote unverzichtbar und dürfe keinesfalls dem Rotstift zum Opfer fallen. Denn im Ernstfall könne es Schlimmeres verhindern.
Es ist eben davon auszugehen, dass nicht überall in Berlin eine hervorragende Wasserversorgung da ist. Das heißt, wir müssen uns auch mit unseren Konzepten, mit unserer Technik darauf einstellen. Und das bedeutet auch, wir dürfen bei der Feuerwehr nicht sparen. Wir müssen Geld haben, auch beispielsweise für Tanklöschfahrzeuge. Und wir müssen eben den Brandschutz nicht vergessen, sondern müssen eben uns auch damit weiter auseinandersetzen.
Der gestrige Brand am Pyramidenring war nicht der erste an diesem Ort. Bereits im Dezember 2024 hatte sich eine Gruppe, die sich Switch of Betonindustrie nennt, auf der Plattform Indymedia dazu bekannt, 2 Brände gelegt zu haben, einen davon am Pyramidenring. Bei diesen Bränden wurden Maschinen und Gebäude 2 Unternehmen stark beschädigt. Das Bekennerschreiben stellt einen Bezug zum Bau der A100-Erweiterung her, an dem beide beteiligt waren. Auch direkt neben der Palettenfirma, die gestern Nacht brannte, befindet sich ein Unternehmen, das in Berliner Autobahn Projekte involviert ist. Und die Polizei geht mittlerweile auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Vincent Kasch appelliert angesichts solcher wiederkehrender Großbrände nachdrücklich für eine stabile Deckung an Personal und Finanzierung bei der Berliner Feuerwehr zu sorgen.
So ein großer Brand zieht Kräfte zusammen. Wir dünnen das, was eigentlich für den Grundschutz in der Stadt da ist, aus. Und wir müssen da immer wieder auf die Freiwilligen Feuerwehren setzen. Und Fakt ist eins, abschmelzen dürfen wir bei unseren Brandbekämpfungseinheiten, bei den Kräften, aber auch bei den Mitteln nicht mehr. Wir sind da sozusagen darauf angewiesen, dass wir unseren Iststand weiterhin behalten.
Vinzenz Kasch von der Berliner Feuerwehr, es berichtete Oder Tischewski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und damit zu einer durch und durch zivilen Branche. Knapp 3 Millionen Menschen arbeiten in der Tourismuswirtschaft. Heute trafen sich Hoteliers, Gastronomen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Verkehrsunternehmen in Berlin mit Politikern zum Tourismusgipfel. Die Stimmung hat sich aufgehellt, seit es den neuen Koalitionsvertrag gibt. Denn die Branche hofft auf Aufschwung, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky.
2024 haben die Deutschen 90 Milliarden Euro fürs Reisen ausgegeben. Kreuzfahrten und Busreisen florieren. Allerdings kommen immer noch weniger Besucher per Flugzeug als vor Corona. Und auch viele Hotels und Gaststätten haben noch weniger Besucher als 2019. Dennoch sind die Unternehmen optimistisch, sagt Ulrich Schwer. Er ist der General Manager im Hotel de Rome in Berlin.
Durch den Koalitionsvertrag, der doch sehr positiv sich liest, jetzt hoffen wir auf die Umsetzung, wir hoffen, dass das auch wirklich alles Realität wird. Und ich glaube, das ist so eine Art Aufschwung, so eine Stimmung, die sich da gegeben hat. Und das sehe ich auch ein wenig schon in den Zahlen. Aber natürlich sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen.
Ulrich Schwer begrüßt, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie ab dem kommenden Jahr dauerhaft von 19% auf 7% sinken soll. Noch wichtiger sei es aber, mehr Gäste nach Deutschland zu locken. Im europäischen Vergleich sei Deutschland nämlich ins Hintertreffen geraten, was Zimmerpreise und Auslastung angeht. Auch Heiko Reitz von der Lufthansa wünscht sich mehr Besucher. Noch immer liegt der Luftverkehr von und nach Deutschland nur bei 91% im Vergleich zum Jahr 2019. Das liege vor allem an den hohen Steuern und Abgaben.
Ich bin gerade mit der A320 gekommen, aus Frankfurt, die ist in Berlin gelandet. Wenn sie in Berlin wieder startet, kostet da der Flug 4.200 Euro. Wenn sie nach Madrid geflogen wäre und von Madrid zurückfliegt, dann kostet das 660 Euro.
Das seien nur die staatlich festgelegten Kosten wie Luftverkehrssteuer, An- und Abflugkosten und Sicherheitsgebühren. Heiko Reitz begrüßt deshalb, dass die Bundesregierung plant, die Luftverkehrssteuer zu senken. Die Verkehrsunternehmen freuen sich auch auf das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. Stefanie Berg ist Vorständin für Marketing und Vertrieb bei der Fernverkehrssparte der Deutschen Bahn.
Was wir zusätzlich brauchen, ist natürlich die Zusage, dass es sich wirklich um On-Top-Mittel handelt, also kein Ersatz für bereits im Haushalt befindliche Positionen und dass es Baukostenzuschüsse sind.
Die Reiseveranstalter wünschen sich von der Politik finanzielle Entlastung. Christoph Debus führt die Geschäfte des Reiseunternehmens der Tour.
Knapp 50% der Deutschen buchen nach wie vor Pauschalreise, weil es die verbraucherfreundlichste und günstigste Reiseform ist. Diese Reise sichern wir über den Deutschen Reisesicherungsfonds ab und der Fonds ist übervoll, der läuft sogar schon über.
Deshalb könne und müsse die Politik die Beiträge, die Reiseunternehmen in den Fonds einzahlen müssen, senken. Für die Urlauber ist Reisen in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. 50% der Deutschen würden gern mehr verreisen, aber oft fehlt ihnen das Geld. Die Nachfrage nach Auslandsreisen sinkt. Etwa die Hälfte der Deutschen macht mindestens einmal im Jahr Urlaub im eigenen Land.
Aus der Wirtschaftsredaktion Anja Dobrodinsky.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Möglichkeit fest, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Damit reagierte der CSU-Politiker auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Laut gerichtlicher Eilentscheidung ist die Zurückweisung Asylsuchender rechtswidrig. Die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus. Bundesinnenminister Dobrindt hat am Abend aber klargemacht, dass an den deutschen Grenzen auch weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden. Aus seiner Sicht gibt es keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern. Der CSU-Politiker kündigte an, eine ausführlichere Begründung vorzulegen. Deutliche Kritik kommt aus der Opposition. Linke und Grüne sprechen von Rechtsbruch.
Der polnische Ministerpräsident Tusk will nach dem Sieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Präsidentenwahl im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können, fügte Tusk im polnischen Fernsehen hinzu. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es werde der erste Test für seine Regierung sein, sagte der proeuropäische Ministerpräsident. Zuvor hatte der von der rechtskonservativen PiS-Partei unterstützte Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen knapp gewonnen. Sein Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Tusk. Dessen Reformen dürfte Nawrocki wie bereits sein Vorgänger Duda blockieren. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Sollte die Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, würde dies zeigen, dass sie immer noch ein Mandat zum Regieren hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die Halbinsel Krim, die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja als Teil der Russischen Föderation international bindend anerkennt. Russlands Gesandte übergaben das Dokument nach Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul an die Vertreter Kiews. Die kündigten eine Prüfung des Katalogs an. Die frühere deutsche Außenministerin Baerbock wird die nächste Präsidentin der UN-Generalversammlung. Das hat das Gremium in geheimer Abstimmung entschieden. Baerbock erhielt 167 Ja-Stimmen, 14 Mitgliedstaaten enthielten sich, 7 Länder stimmten gegen Baerbock. Die Grünen-Politikerin sagte nach der Wahl, sie werde für alle 193 Mitgliedsländer eine ehrliche Vermittlerin sein. Das Wetter in Deutschland, in der Nacht häufig trocken, gebietsweise etwas Regen, später Nebel, Tiefstwerte 15 bis minimal 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Schleiz und Dittersdorf nach einem Unfall gesperrt. Bitte eine Rettungsgasse bilden. Die A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz ist zwischen Lübbenau und Duben nach einem Unfall gesperrt. Österreich, die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung gesperrt. Bis etwa 5 Uhr noch in beiden Richtungen. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Swisttal wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen ist in Höhe München-Kreuzhof nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin, die A113, ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Da wo es geht, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht
mit Philipp Kaver. Großbritannien macht sich über sein Verhältnis zu Russland schon lange keine Illusionen mehr. Für alle konservativen Premiers der vergangenen Jahre hat das gegolten und das gilt auch für Labour-Regierungschef Keir Starmer. Der hat heute seinen Bericht zur Verteidigungspolitik vorgestellt. Ein umfassendes Aufrüstungsprogramm. Neue U-Boote, Modernisierung der Atomwaffen, Bau von Munitionsfabriken. Das Ziel heißt War Fighting Readiness, also das, was hierzulande Kriegstüchtigkeit genannt wird. Christoph Brössel hat zugehört, wie Starmer die Briten von der neuen Ernsthaftigkeit der Lage überzeugen will.
Den Ort seiner Rede hat Keir Starmer bewusst gewählt. Der britische Premier sprach vor Arbeitern und Angestellten in der Werft des Rüstungskonzerns BAE in Glasgow, Schottland. Für die Fernsehübertragung war alles bewusst inszeniert. Zwei Fregatten im Bau im Hintergrund, die Belegschaft scharte sich in der Halle um den Premier. Der kündigte Ausgaben an, Milliarden für die Verteidigung, doch es soll eine Verteidigungsdividende geben, einen ökonomischen Nutzen der politischen Notwendigkeit.
We must deliver for working people again, to seize now a defense dividend for the British people, using this moment to drive jobs and investment throughout the country.
Jobs und Investitionen verspricht der Premier für alle Landesteile. Konkret kündigte Starmer an, 12 neue atomgetriebene U-Boote bauen zu lassen. Diese sollten mit konventionellen Waffen bestückt sein und in die Jahre gekommene U-Boote ab Ende der 2030er Jahre ersetzen. Außerdem kündigte Starmer Investitionen für die britischen Atomwaffen an, insgesamt 18 Milliarden Euro und
I can announce today that we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs.
Im Vereinigten Königreich sollen
sie. Muss ich einmal kurz dazwischen gehen. Achtung, in beiden Richtungen auf der A29 Aalhorner Heide, Oldenburg. Zwischen Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg Ost werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Achtung, in beiden Richtungen auf der A29 Aalhorner Heide Richtung Oldenburg.
In einem Krieg mitten in Europa gegenüber. Es gibt Cyberattacken. Es wird in unsere Gewässer und in den Luftraum eingedrungen. Das übt Druck aus auf uns, erhöht Kosten für die Menschen hierzulande.
Economic pain and hitting working people the hardest.
Starmer sagte, es gehe darum, eine kampfbereite, gerüstete Nation zu werden. Damit definierte er die strategische Ausrichtung der nächsten Jahre. Dies sei die Grundlage von Abschreckung, führte Starmer aus. Er betonte auch die Bedeutung der NATO als wichtigstem Verteidigungsbündnis, das über Jahrzehnte Stabilität gebracht habe. Die britische Regierung hat bereits zugesagt, die Ausgaben für Verteidigung von derzeit 2,3% der jährlichen Wirtschaftsleistung auf 2,5% im Jahr 2027 zu erhöhen. In den Jahren danach soll der Betrag weiter steigen auf 3%. Doch hier ist Keir Starmer weniger konkret. Es heißt, dieser Wert solle angestrebt werden. Das lässt Experten und die Opposition aufhorchen, die Starmer vorwerfen, das reiche nicht. Ähnlich wie in Deutschland ist nach 1990 über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig für Verteidigung ausgegeben worden. Eine Umkehr dieser Politik erfordert demnach deutlich mehr Geld als die bislang gemachten Zusagen. Starmer argumentiert, er wolle keine Zusagen machen, die er dann nicht halten könne. Maßgeblich dürfte sein, wie sich in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum und damit die Steuereinnahmen entwickeln.
Großbritannien rüstet auf. Das waren Informationen von Christoph Brössel.
Wirtschaft.
In den vergangenen 3 Jahren bestimmten Krisen, Kriege und wirtschaftliche Umbrüche die öffentlichen Nachrichten. Das Thema Nachhaltigkeit ist in den Hintergrund gerückt. Deutlich wurde dieser Umschwung auch auf den hinter uns liegenden Hauptversammlungen. Wie steht es um die Nachhaltigkeitsziele der DAX-Konzerne? Heidi Radwilas hat sich am Börsenplatz Frankfurt umgehört.
Wenn Kriege und Wirtschaftskrisen die Welt erschüttern, fällt nachhaltiges Unternehmertum da hinten runter? Ingo Speich, Nachhaltigkeitsexperte bei DK Investment, beobachtet den Markt seit vielen Jahren. Und er sagt,
wenn Sie sich anschauen, was ist den Unternehmen zurzeit wichtig, dann ist die Nachhaltigkeit eigentlich immer noch auf Platz 4 oder 5. Das ist natürlich ein Rückschritt gegenüber den Boomjahren 2021, 2020, als auch die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut worden sind. Global war das Top 1 und damit haben wir eine Abkühlung zurzeit gesehen. Aber dass die Nachhaltigkeit out ist, davon sind wir weit von weg.
Trotzdem, umweltfreundlich, klimaschonend und sozial gerecht zu agieren, das ist in den Hintergrund gerückt. Nicht nur wegen Corona und globaler Kriege und Krisen, sondern auch wegen US-Präsident Donald Trump. Der wettert seit Monaten gegen erneuerbare Energien, hält Umweltschutz teils für überflüssig und diskreditiert Diversity-Programme in Unternehmen als woken Wahnsinn. Und das zieht offenbar Kreise. Ingo Speich.
Der Gegenwind, der aus den USA auch über den Atlantik sozusagen rüberweht, der ist enorm. Wir haben ja schon einige DAX-Konzerne, dazu gehört eine SAP, dazu gehört eine Volkswagen, die Diversity-Programme in Frage stellen oder auch die Berichterstattung dazu, getrieben durch die US-Regulatorik.
Aber auch die wirtschaftliche Lage drückt. Nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY werden zum Beispiel Investitionen zur Dekarbonisierung der Produktion bei rund der Hälfte der befragten deutschen Industrieunternehmen niedriger ausfallen als zunächst geplant. Viele Unternehmen seien zu einem Sparkurs gezwungen, der auch Nachhaltigkeitsmaßnahmen treffe, kommentiert EY. Dennoch bleibe zum Beispiel Energiesparen ein wichtiges Thema in den Unternehmen. Insgesamt scheint auch das Interesse von Anlegern an nachhaltigen Investments in den vergangenen Jahren etwas nachgelassen zu haben. Mitte März etwa sah Askan Iredi vom Vermögensverwalter Plutos bei seiner Kundschaft eher eine geringe Nachfrage.
Tatsächlich wird es allerdings, zumindest aus meiner Erfahrung, sehr selten nachgefragt. Es gibt tatsächlich Menschen, die das unbedingt wollen, aber es ist nun wahrlich nicht die Mehrheit.
Das liege auch daran, sagen Experten, dass manche Anlagen lange nicht so nachhaltig sind, wie es im Prospekt erstmal scheint. So haben die NGOs Urgewalt und Facing Finance kürzlich ermittelt, dass mehr als ein Drittel der sogenannten ESG-Fonds, also der Nachhaltigkeitsfonds, in fossile Unternehmen investiert. Das habe manche Anleger verprellt. Ingo Speich von DK Investments meint dennoch, das Thema Nachhaltigkeit sei gerade für die Zukunft entscheidend. Für Unternehmen und Anleger.
Wir haben ja langfristige Treiber, die uns bewegen werden. Denken Sie nur an den Klimawandel. Die nächsten 5 bis 10 Jahre, die Veränderungsgeschwindigkeit wird massiv anders sein als in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und darauf müssen sich Unternehmen, aber auch Investoren und Investoren einstellen.
Nachhaltigkeit hat in DAX-Konzernen also nicht mehr oberste Priorität, Heidi Radwilas berichtete. Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn eine Naturkatastrophe über uns hereinbricht? Welche Lebensmittel zum Beispiel parat sein sollten, wenn mal der Strom ausfällt oder was die verschiedenen Sirenensignale bedeuten? Eigentlich sollten wir das alle runterbeten können wie es kleine Einmaleins. In der Praxis sieht's aber anders aus. Die baden-württembergische Landesregierung hat das Thema Katastrophenschutz daher im Lehrplan verankert. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, im Katastrophenfall das Richtige zu tun. So ein Aktionstag hat jetzt in Neuenburg am Rhein stattgefunden. Valentin Heip war dabei.
Aber Eier brauchen wir, weil man braucht immer Eiweiß. Das kann ein Mensch nicht überleben.
Laura Ahlbach und ihre Mitschüler stehen zwischen Tischen mit verschiedenen Lebensmitteln. Ihre Aufgabe, diejenigen raussuchen, die sie im Katastrophenfall kaufen würden. Wenn also der Strom ausfällt und man Vorräte für eine längere Zeit braucht. Hinterher gibt's den Check. Haben Sie das Richtige ausgesucht?
Die Nudeln?
Die habe ich, weil die sind aus Weizen und Weizen ist eigentlich gut nahrhaft. Und eben mit dem Feuer kann man die auch mit Wasser zubereiten.
Weißt du noch, was in dem Regal neben den Nudeln war?
Ja.
Couscous stand da, genau, sehr gut.
Ja, der Couscous wäre tatsächlich die bessere Wahl gewesen, weil er weniger Wasser zum Kochen braucht. Und Laura hat noch mehr gelernt.
Zum Beispiel kann man auch zur Not Katzenfutter essen, wenn es nicht giftig für Menschen ist. Und das fand ich auch sehr interessant. Oder dass man auch Zucker braucht. Also man kann auch Zucker, also roher Zucker mitnehmen oder Chips oder irgendwas Zuckerhaltiges.
640 Schüler sind zum Katastrophenschutztag nach Neuenburg gekommen. Die Wiesen am Rhein sind voll mit Einsatzfahrzeugen, Schutzanzügen und 180 Einsatzkräften. THW, Feuerwehr, Bergwacht. Die Sechstklässler sollen sehen, wer im Ernstfall für was zuständig wäre, sagt Organisatorin Isa Federer.
Die Idee ist, dass eben ein Kind, was ungefähr 10 Jahre alt ist, in einer Katastrophe nicht helfen darf und nicht helfen kann. Aber sie können sich darauf vorbereiten und wissen, was zu tun ist. Und einfach das typische, ach, habe ich schon gesehen, brauche ich nicht als Gaffer daneben stehen, sondern ich bin Profi, ich habe das am Aktionstag mitgekriegt. Und da wollen wir ein bisschen hin, dass die einfach wissen, was machen diese Einheiten.
Für Laura ist das Konzept heute aufgegangen.
Also ich bewerte den Tag von 10 von 10. Ich finde es sehr, sehr cool, dass man hier lernt, wie man in einer Katastrophe umgeht. Auch für diese, gerade weil die das für alle Sechstklässler machen, von Realgymnasium und so. Dass sie alle sozusagen lernen, hey, was mache ich, trotz dass ich noch so jung bin, in einer Katastrophensituation.
Eindrücke waren das vom Katastrophenschutztag in Neuenburg.
Die ARD-Infonacht.
In Singapur ist der Shangri-La-Dialog zu Ende gegangen, das wichtigste Sicherheits- und Verteidigungstreffen im Asien-Pazifik-Raum. China hat keine Regierungsvertreter geschickt und stand doch im Zentrum der Diskussion. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte vor einer militärisch immer stärker werdenden Volksrepublik. Chinas Drohungen in Richtung Taiwan seien ernst zu nehmen. Hegseth forderte asiatische Länder auf, mehr Geld in Verteidigung zu investieren.
Dass China auf dem Shangri-La-Sicherheitstreffen in Singapur als Bedrohung dargestellt wurde, verärgert die chinesische Staats- und Parteiführung. Allen voran die Warnungen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die Volksrepublik die demokratisch regierte Insel Taiwan angreifen könnte, kamen in China nicht gut an. Dieser sagte in Singapur:
Any attempt by communist China to conquer Taiwan by force.
Jeder Versuch des kommunistischen Chinas, Taiwan gewaltsam zu erobern, würde verheerende Folgen für den Indopazifik und die Welt haben. Es gebe keinen Grund, dies zu beschönigen. Die Bedrohung, die von China ausgehe, sei real und sie könne unmittelbar bevorstehen, was die USA nicht hofften, aber es könnte durchaus sein. So Pete Hegseth. Das chinesische Außenministerium reagierte daraufhin am Sonntag und warnte, die USA sollten nicht versuchen, das Thema Taiwan als Druckmittel zu verwenden und sie sollten nicht mit dem Feuer spielen. Die Volksrepublik sieht die demokratisch regierte Insel Taiwan als eigenes Staatsgebiet an. Nachrichtenmoderatorin Tian Liang im chinesischen Staatsfernsehen CCTV machte klar, dass kein Land in der Position sei, sich dort einzumischen. Taiwan sei ein innenpolitisches Thema. Auch Regierungsvertreter anderer Länder stellten bei dem Sicherheitsgipfel in Singapur China als sicherheitspolitisches Thema zur Diskussion. Australien forderte von China mehr Transparenz in Bezug auf militärische Übungen und Aufrüstung. Der Verteidigungschef der Philippinen machte klar, dass die Spannungen der Philippinen mit China nichts mit der strategischen Rivalität zwischen den USA und China zu tun hätten.
The Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry.
China liegt mit mehreren Staaten im Streit über Souveränitätsansprüche auf Inseln im Süd- und Ostchinesischen Meer, so auch mit den Philippinen. China tritt dabei zunehmend aggressiv auf. Just parallel zum Sicherheitsgipfel in Singapur hat das chinesische Militär erneut Manöver im Südchinesischen Meer durchgeführt. In Chinas Staatsmedien waren Bilder zu sehen von einer Militärübung in der Nähe der Spratly-Inseln. Diese beanspruchen mehrere Anrainerstaaten ganz oder teilweise für sich. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth forderte die asiatischen Staaten auf, dringend mehr Geld in Verteidigung zu investieren, so wie Europa es gerade tue. Dabei hob er ausdrücklich Deutschland als positives Beispiel hervor. Er machte außerdem klar, dass die USA ihr Engagement im Indopazifik weiter ausbauen möchten in Form von Verteidigungskooperation. Ben Schreer ist Sicherheitsexperte des International Institute for Strategic Studies, welches den jährlichen Sicherheitsdialog in Singapur organisiert.
Die Frage ist natürlich, wie das gerade in der Region, also in Südostasien ankommt, also diese starke Dichotomie, auf der einen Seite die China und auf der anderen Seite die USA und ihre Partner. Das möchte man eigentlich in der Region nicht so hervorgehoben sehen, weil man sich eben nicht auf die eine oder andere Seite stellen will.
China ist für viele asiatische Staaten der wichtigste Handelspartner. Diesen nicht verlieren zu wollen, könnte für manche wichtiger sein, als sich China sicherheitspolitisch entgegenzustellen.
Mit Ausnahme natürlich der Philippinen, die das anders sehen aufgrund der Bedrohung, die sie wahrnehmen von Seiten Chinas.
Der Shangri-La-Dialog ist der wichtigste Sicherheitsgipfel im Asien-Pazifik-Raum. Aus Europa nahm unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Der französische Staatschef warnte vor einer Spaltung der Welt durch die Supermächte USA und China und rief außerdem zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien auf.
Eva Lambi-Schmidt berichtete über den Shangri-La-Dialog. Rente mit 70. Wenn die Bundesregierung das vorantreiben wollte, könnte sie in Deutschland mit lautem Widerstand rechnen. Ganz anders sieht es bei unseren nördlichen Nachbarn in Dänemark aus. Dort ist vergangene Woche die Rente mit 70 beschlossen worden. Ab 2040. Das Besondere, nicht nur die Regierung stimmte für die Anpassung, sondern auch Teile der Opposition. Doch so groß die politische Mehrheit für das Vorhaben ist, es gibt auch einige Menschen in Dänemark, die sich Sorgen machen, vor allem die, die betroffen sind. Johannes Koch berichtet.
Jan Skjørt steht leicht gebeugt vor einer Wand. In seiner Hand eine Maurerkelle. Gleichmäßig verteilt er damit Mörtel. Hier merkt man seinen Rücken besonders deutlich. Ich mache mir Sorgen, dass mein Körper das nicht aushält und ich am Ende Schmerzmittel nehmen muss und nicht mehr richtig mit meinen Enkelkindern spielen kann, erzählt der Maurer im dänischen Fernsehen. Skjørt ist 42. Das heißt, für ihn gilt das, was das dänische Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen hat. Dänen, die ab 1971 geboren sind, sollen bis 70 arbeiten. Für die dänische Arbeitsministerin Ane Helsbo-Jørgensen ein Erfolg.
Ich bin froh, dass wir seit 20 Jahren mit einer großen Mehrheit diese Vereinbarungen über die Renten getroffen haben. Die Dänen wissen, worauf sie sich verlassen können.
Der Schritt in Dänemark kommt nicht überraschend. Seit 2006 steigt das Renteneintrittsalter in dem skandinavischen Land kontinuierlich an. Abhängig von der Lebenserwartung wird alle 5 Jahre nachjustiert. Aktuell gehen die Dänen mit 67 Jahren in Rente. 2030 steigt das Renteneintrittsalter dann auf 68, 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre. Das sorgt auch für Kritik, zum Beispiel bei Sozialarbeiterin Sophie Börsen.
Ich wünschte, sie würden damit aufhören und es nicht auf 70 anheben, sondern es bei 67 belassen und eine andere Lösung finden.
Laut einer Studie des dänischen Pensionsfonds PFR arbeitet die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne mit älteren Kollegen zusammen. Einer dieser älteren Mitarbeiter ist Karl-Erik Rasmussen. Er ist 70 Jahre alt und arbeitet noch immer in einem Ingenieursbüro. Es macht Spaß zu arbeiten. Es macht Spaß, etwas bewirken zu können. In meinem Alter ist es auch schön, junge Menschen zu beeinflussen. Hoffentlich auf positive Art und Weise. Doch nicht jeder könne bis 70 arbeiten, heißt es in einer Mitteilung der größten dänischen Gewerkschaft 3F. Für Menschen, die hart körperlich arbeiten, fordert die Gewerkschaft eine frühere Rente. Auch Maurer Jan Skjørt würde dazu zählen. Ich habe einen Kollegen, der jetzt zum Physiotherapeuten und Chiropraktiker geht, weil er sich seinen Rücken komplett ruiniert hat und nicht mehr kann. Und er ist genauso alt wie ich. Jan Skjørt hofft auf Sonderregeln, damit er, trotz des neuen Gesetzes in Dänemark, nicht bis 70 arbeiten muss.
Dänemark hat die Rente mit 70 beschlossen. Kultur. 1995 machte die amerikanisch-schottische Band Garbage mit ihrem gleichnamigen Album von sich reden und verkaufte gleich mehrere Millionen Platten. Jetzt erscheint das 8. Album mit dem philosophischen Titel Let All That We Imagine Be The Light. Marcel Anders hat sich's angehört und mit der Sängerin Shirley Manson gesprochen.
Ich bin von der Bühne gefallen und habe mir eine so schwere Hüftverletzung zugezogen, dass ich gleich 2 Operationen in 18 Monaten brauchte.
Für Garbage-Sängerin Shirley Manson waren die letzten Jahre alles andere als leicht. Die heute 58-Jährige war ans Bett gefesselt, auf starken Schmerzmitteln und musste hilflos mit ansehen, was in der Welt passierte. Kriege, Chaos und ein politischer Rechtsruck. Dinge, die ihr so gar nicht gefallen. Let All That We Imagine Be The Light ist eine bissige Auseinandersetzung mit dem Älterwerden und dem Zeitgeist. Tenor? Schluss mit der Negativität, der Angst und dem Klagen. Höchste Zeit für Optimismus und mutige Taten, um wirklich etwas zu verändern.
Der Mensch ist so kompetent, was Schönheit, Poesie, Kreativität und Architektur betrifft. Trotzdem ist er auf der Evolutionsleiter stehen geblieben. Und ich glaube nicht, dass das so sein muss. Er könnte seinen Weg aus dieser Zwickmühle finden, wenn er Risiken eingeht, seine Fantasie nutzt und sich zu seinen Fehlern bekennt.
Positivität als Schlüssel zu einer besseren Welt. Darum geht es auf einem Album, das für Garbage-Verhältnisse überraschend elektronisch und düster ausfällt. Die 10 Stücke setzen auf Sequencer, Analog-Keyboards und einen sphärischen, mystischen Sound, der etwas Cineastisches hat. Der perfekte Soundtrack zu den eindringlichen Bildern und Botschaften in Mansons Texten.
I got about 60 different tracks.
Ich habe über 60 Songideen von der Band bekommen. Und diejenigen, die auf dem Album gelandet sind, haben sofort etwas in mir ausgelöst. Ich fand es aufregend, dass es diesmal etwas anderes ist, als das, woran wir bisher gearbeitet haben. Im Sinne von, es ist düster und erinnert an Filmmusiken. Nach 30 Jahren als Band ist es ein fantastisches Gefühl, mal etwas vollkommen Neues zu erkunden.
Exploring something slightly different for us.
»30 gemeinsame Jahre und immer noch aufregend und frisch. Das macht Shirley Manson Hoffnung für die Zukunft. Nach dem Motto, älter werden heißt noch lange nicht berechenbar und langweilig zu sein. Das unterstreicht Let All That We Imagine Be The Light eindrucksvoll. Ein starkes Album mit einer waschechten Mission.
I'm inspired by people like Debbie Harry.
Ich bin inspiriert von Debbie Harry und Patti Smith, die mittlerweile in ihren 70ern und 80ern sind. Sie zeigen meiner Generation, dass wir als Frauen heute längere Karrieren haben können als je zuvor. Eben, dass für Frauen nicht schon alles mit Ende 20 vorbei ist, sondern sie bis in ihre 80er weitermachen können. Genau wie ihre männlichen Kollegen.
Just as your male compatriots are. If you're ready for love, if you're
ready for love. Let all that we imagine be the light. Das neue Album von Garbage.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er am Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor heute ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen, sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Das Handelsblatt aus Düsseldorf findet, das seien keine guten Aussichten, weder für Polen noch für die EU.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semidey.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung festgestellt. Bundesinnenminister Dobrindt hatte im Mai nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt verschärfte Grenzkontrollen angeordnet. Die Grünen werten das Urteil als peinliche Niederlage für den CSU-Politiker. Dobrindt geht dagegen davon aus, dass die Bundesregierung im Hauptsacheverfahren Recht bekommen wird.
Das Gericht hat ausgeführt, dass die Begründung für unsere Maßnahmen dezidierter hätte sein sollen. Das heißt, wir kommen auch dieser Forderung entsprechend nach und liefern die dezidierteren Begründungen. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Dobrindt. Polens pro-europäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Der Schritt erfolgt nur einen Tag nach der Niederlage des pro-europäischen Präsidentschaftskandidaten Trzaskowski. Die Stichwahl um das Amt hatte der Rechtsnationalist Nawrocki mit 50,9% gewonnen. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. So forderte sie die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln und eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. Bundesfinanzminister Klingbeil will Schwarzarbeit und Steuerbetrug in Deutschland stärker bekämpfen. Es gehe um Einnahmen von Milliarden Euro, die dem Staat verloren gingen, sagte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung am Abend in Lüneburg. Trotz fehlenden Personals bei den Zollbehörden